SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute,
21. März 1729, der Todestag des schottischen Bankiers John Law.
Das Verlangen nach Gewinn ist das wahre Motiv für das Vertrauen.
Lautet der Schlüssel des Finanzsystems, das der schottische Nationalökonom John Law zu Beginn des 18. Jahrhunderts entwickelt. Solange die Profiterwartung der Anleger befriedigt sei, stünden die Zeichen auf Wachstum der Wirtschaft.
Knappheit des Geldes überwinden, Verschuldung der Staaten aufzulösen, das war sein großes Thema.
Friedrun Quaas, Autorin des Buchs John Law, Pionier der Geldtheorie.
Ziemlich rasch hat sich dann gezeigt, dass er zu denen gehörte, die die modernsten und die progressivsten Ansichten zu Geld- und Währungsfragen hatten. Ein ganz großes Thema war die Frage, muss Geld eigentlich an die Edelmetallform gebunden sein? Und Law sagt nein.
Gold und Silber, so Laws Überzeugung, lähmten die Wirtschaft. Papiergeld dagegen bringe sie durch die Vereinfachung der Geldzirkulation zum Boomen. Law verkauft das Papiergeld als Wunderwaffe gegen die immer häufiger anzutreffende galoppierende Staatsverschuldung. Ludwig XIV., der europäische Schuldenkönig, ist ganz Ohr. Mit Prunkbauten in Versailles, maßlosem Luxus und teuren Kriegen hat er Frankreich in den finanziellen Abgrund manövriert. Seine Steuereinnahmen decken wegen der hohen Zinslast gerade einmal die Hälfte der Staatsausgaben.
Unglücklicherweise ist Ludwig XIV. Dann verstorben und alles stand wieder auf dem Spiel.
Nun muss Law Philippe von Orléans überzeugen. Der Regent vertritt den noch minderjährigen Thronfolger Ludwig XV.
Die beiden kannten sich schon lange von früheren Frankreich-Aufenthalten Laws und beide teilten dieselbe Leidenschaft fürs Glücksspiel.
Zwei Zocker unter sich. Doch steht dieses Mal die Zukunft Frankreichs auf dem Spiel. Law will den Kredit zur Seele der französischen Finanzverwaltung machen.
Zur Quelle des Gedeihens und der Wohlhabenheit.
Denn, so seine Devise, nur Kredite schaffen neue Investitionen und kurbeln so die Wirtschaft an. John Law ist ein Wachstumsgläubiger. Grund und Boden und nicht länger Gold und Silber erscheinen ihm die ideale Deckung für das zirkulierende Papiergeld. John Law, geboren 1671 in Edinburgh als Sohn eines Goldschmieds, ist ein gebranntes Kind. Denn er hat das väterliche Erbe in London verspielt. Das fuchst ihn.
Und er begann nun, die Gewinnchancen beim Spiel ausrechnen zu wollen. Er hat sich der gerade entstehenden Wahrscheinlichkeitsrechnung gewidmet.
Und das ohne universitäre Ausbildung.
Alles als Self-Made-Man.
John Laws großer Karriereanschieber wird ein Fehltritt. In London lässt er sich zu einem Duell hinreißen und tötet seinen Widersacher. Dessen Familie klagt ihn des Mordes an. Er wird verhaftet. Doch hat Law beim Glücksspiel genug Strippenzieher der englischen Gesellschaft kennengelernt. Sie ermöglichen ihm die Flucht ins Ausland. Seine Erfolge an den Spieltischen Europas machen den Schnellrechner reich. Doch Law will mehr. Er will auch als Bankier, Finanzmanager und Reformer Erfolg haben.
Es ging ihm nicht nur darum, Ideen zu haben, sondern er wollte sie in die Tat umsetzen. Sein Ziel war ganz groß angelegt. Er wollte die Geldpolitik ganzer Volkswirtschaften verändern.
John Law kombiniert die Ideen zu verschiedenen Papiergeldsystemen, die in Europa kursieren. Philipp von Orléans ist begeistert. Doch gibt es auch Warner, so den Herzog von Saint-Simon.
Eine Sache, die für eine Republik sehr passend und vorzüglich ist, kann unter Umständen in einer absoluten Monarchie, wie eben in Frankreich, höchst verderblich sein. Da hier die Bedürfnisse eines zur Unzeit begonnenen und schlecht geführten Krieges oder die Habgier einer Mätresse, die sinnlosen Ausgaben, der Luxus, die Freigebigkeit eines Königs, eine Bank bald erschöpfen und alle Noteninhaber ruinieren und mithin das Königreich zum Sturz bringen.
Law erhält die Erlaubnis, in Paris eine Privatbank zu eröffnen. Daraus wird wenig später die Banque Royale, die königliche Bank.
Die Bank ist hinsichtlich der Finanzen das Herz des Königreichs, wohin alles Geld zurückströmen muss, um einen neuen Kreislauf zu beginnen.
Mit diesen Worten erklärt Law seine Vorstellung, wie man Geld arbeiten lassen kann.
Diejenigen dagegen, die das Geld anhäufen und zurückhalten, verhalten sich wie die Teile oder Extremitäten des menschlichen Körpers, die das Hindurchströmen des Blutes aufhalten, welches sie versorgt und ernährt. Dadurch würden sie bald das, was das Leben eigentlich ausmacht, im Herzen, in allen anderen Teilen des Körpers und schließlich sich selbst zerstören.
Papiergeld wird in Frankreich zum ersten Mal zum Hauptzahlungsmittel. Die Aktienkurse der 1717 gegründeten Mississippi-Gesellschaft, gedeckt durch Grund und Boden in der Kolonie Louisiana, schnellen in die Höhe. Louisiana wird als zweites Mexiko gepriesen, ein Land angeblich voller Gold- und Diamantenminen. Law erhält das dortige Tabakmonopol und die Generalpacht der Steuern. Und er schluckt weitere Kolonialgesellschaften.
Es kommen Leute aus allen Ecken Europas hierher,
beschreibt ein Zeitzeuge Ende November 1719 den rasanten Zufluss ausländischen Kapitals.
Seit einem Monat gibt es 250.000 Menschen mehr als zuvor. Paris ist so überfüllt mit Karossen, dass es großes Gedränge in den Straßen gibt und viele überfahren werden.
Das führte dazu, dass der Aktienmarkt am Kochen war. Da gibt's ja die schönen Geschichten über die berühmte Rue Quincampoix in Paris. Das war der Ort, an dem die Aktien gehandelt wurden.
Dennoch gibt es, so Friedrun Quaas, keine gesetzliche Börse in Paris. Zwischen August und Dezember 1719 wird eine Kurssteigerung von 400% erzielt. Alle wollen mitspekulieren und sich goldene Nasen verdienen.
Das waren halt nicht nur die Begüterten, sondern das waren Menschen aus allen gesellschaftlichen Klassen.
Manche Bedienstete, so ein geflügeltes Wort, stürzen direkt aus ihrer Dachkammer in die Droschke. Mit dem Aktienhandel der Mississippi-Gesellschaft erschafft John Law für kurze Zeit ein Paradies für alle sozialen Klassen.
Die nach dieser Straße strebende Menschenmasse war so zahllos, dass jedes Plätzchen der anstoßenden Häuser mit Geld aufgewogen wurde und die Besitzer derselben reiche Leute wurden. Sogar Eckensteher verdienten ganze Vermögen, indem sie ihren Rücken als Schreibpult vermieteten.
Hat die Hälfte der Nation den Stein der Weisen in Papiermühlen gefunden?
Fragt der in der Provinz wallende Schriftsteller Voltaire in einem Brief.
Ist Law ein Gott, ein Schelm oder ein Scharlatan, der sich mit der Arznei vergiftet, die er an alle verteilt? Begnügt er sich mit imaginären Reichtümern?
Das Problem, der Aktienberg des Regenten, macht auch den französischen Staat zum Spekulanten.
Man kann sich denken, welch unvorstellbarer Missbrauch mit dem getrieben wurde, was als greifbare Rücklage ständig vorhanden sein sollte,
notiert der Herzog von Saint-Simon.
Law, der nach wie vor alle Dienstage zu mir kam, erzählte mir davon. Aber es dauerte lange, bis er sich schüchtern bei mir beklagte, dass der Regent das Geld zum Fenster hinauswürfe.
Da man die Aktien mit Bargeld kaufen konnte, ist auch die Notenpresse ordentlich bedient worden.
Der Krieg gegen Spanien kostet den Regenten nur Papier. Er verbietet den Handel mit Edelmetall und ernennt John Law, nachdem der zum katholischen Glauben übergetreten ist, zum Generalkontrolleur der Finanzen. Die anfangs für die Wirtschaft so belebende Inflation gerät jedoch außer Kontrolle. 1720 wird offenkundig, dass Louisiana kein Eldorado ist und nicht die versprochenen Renditen abwerfen wird. Das Vertrauen der Anleger, das Herzstück des Law'schen Systems, sinkt.
Die cleversten der Anleger haben auch schnell gesehen, das wird nicht ewig so weitergehen. Die sogenannten Realisierer, die nämlich die Aktien und auch die Banknoten in Vermögenswerte umgetauscht haben. Das alles waren im Grunde genommen schon starke Anzeichen für das Platzen der sich aufbauschenden Blase.
Die Inflation erreicht ungeahnte Ausmaße, bis zu dem Tag, an dem die königliche Bank zahlungsunfähig ist. John Law tritt am 9. Dezember 1720 als Generalkontrolleur der Finanzen zurück. Da er um sein Leben fürchtet, setzt er sich unter falschem Namen ins Ausland ab. Die übrige Familie Law wird mit einem Ausreiseverbot belegt, aber nicht enteignet. Nur seinem Sohn gelingt es, ihm zu folgen. In den Straßen von Paris werden die Banknoten als Arschwisch besungen. Denn das Gros der Zeche zahlt das Bürgertum. Viele der Adligen dagegen sind vor dem Crash gewarnt worden. Der Mythos von der Stabilität der Ständegesellschaft ist jedoch schwer angeschlagen. Auch kommt es nach dem Platzen der Mississippi-Blase zur Kapitalflucht an den Finanzplatz London. Ein großer Nachteil für Frankreich, wo nun das Geld für Investitionen fehlt.
Es war weder die Einführung des Papiergeldes noch die Emission der Aktien an sich, die hier die Schuldigen waren, sondern es war eine Überschüttung des Marktes. Law ist weit über das Ziel hinausgeschossen. Er hat den Markt nicht nur mit Aktien überschwemmt, sondern auch mit Papiergeld.
Trotz des Desasters bleibt der Regent vom Lawschen System überzeugt, zumal sich der Bankrott der Königlichen Bank für den französischen Staat als nicht so verheerend entpuppt wie befürchtet. Ein Teil des Schuldenbergs von Ludwig XIV. Kann abgetragen werden. Philipp von Orléans versucht sogar, den Schotten zu rehabilitieren. Doch die Law-Gegner übernehmen in Frankreich die Macht. Gold- und Silbermünzen sind zurück im Handel, die produktiven Seiten des Lawschen Papiergeld- und Kreditsystems tabu. Das Misstrauen gegen jegliche Reformen regiert. Und der Nationalökonom selbst? 7 Jahre nach dem Crash erhält John Law in Venedig Besuch. Der Philosoph Montesquieu will ihn auf seiner Europareise sprechen. In seinen persischen Briefen hat er Law heftig kritisiert, weil seine Gewaltkuren Frankreich nicht wie versprochen seine alte Körperfülle wiedergegeben, sondern es nur aufgedunsen hätten.
Er redete viel von seinem System, aber nur von den Anfängen.
Notiert Montesquieu nach den Gesprächen.
Im Übrigen ist er mehr in seine Ideen verliebt als in sein Geld.
Ein halbes Jahr später, heute vor 295 Jahren, am 21. März 1729, stirbt John Law an einer Lungenentzündung. In den Augen der Nachwelt bleibt sein Ruf skandalumwittert. Für viele Wirtschaftswissenschaftler ist der Geldtheoretiker aber weiter ein Ideengeber, ein experimentierfreudiger Vorläufer moderner Finanzsysteme.
Das sind permanente Lehren, die man aus der Geschichte ziehen kann. Eine davon wäre, einmal verspieltes Vertrauen ist nicht oder nur sehr schwer zurückzuholen.
Friedrun Quaas, Professorin an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Leipzig.
Die Lehre für heute wäre, die Unabhängigkeit der zentralen Notenbank ist nötig. Im absolutistischen Frankreich ging das nicht. Da war die Banque Royale die Staatsbank, die war nicht unabhängig von der Politik und die war auch noch verwoben mit allen möglichen Wirtschaftsinstitutionen.
Mehr noch.
Man muss in solchen Fällen auch so etwas wie einen Plan B haben. Man muss vorher überlegen, was passiert in Krisenfällen. Und da hat Law versagt. Wie schnell das aber gehen kann, das haben wir ja spätestens bei der letzten großen Weltwirtschaftskrise der Jahre 2008 und danach sehen können.
Im Übrigen wird in Paris, 4 Jahre nach dem Law-Schock, die erste gesetzliche Börse eröffnet. Dieses Mal tummeln sich allerdings nur die adligen Großanleger auf der Himmelsleiter der Spekulation. Das sogenannte gemeine Volk muss draußen bleiben.
Im Zeitzeichen erinnerte Christoph Vormweg an den am 21. März 1729 gestorbenen schottischen Bankier John Law, der die erste große Papiergeldinflation in Frankreich verursachte. Zeitzeichen morgen über die Senkung des Volljährigkeitsalters.